Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform, heute mit Rainer Markus Walter auf der einen Seite des Mikrofons. Der Studiogast, der mir gegenüber sitzt, ist ein Mitglied der Radio Free FM Familie, denn wir möchten heute wieder einmal unser Nähkästchen öffnen und einen unserer Redakteure vorstellen. Das ist in diesem Fall Harald Gerlach, genau gesagt Professor Dr. Harald Gerlach, auf Free FM alle 4 Wochen mit der Sendung Zwischen E und U zu hören. Dort stellt er sinfonische Blasmusik vor. Was das genau ist, warum er gerade an dieser Sparte der Musik seinen Gefallen gefunden hat und was der Musikliebhaber so macht, wenn er nicht gerade im Rundfunk zu hören ist, das möchte ich ihn in der kommenden Stunde unter anderem fragen. Wunderschönen guten Tag, lieber Harald.
Hallo Rainer.
Wie hast du denn diesen schönen sonnigen Tag bisher verbracht?
Mit Vorlesung natürlich.
Also die Tür zugemacht. Hast du die Sonne denn gesehen in deinem, dort, wo du Vorlesungen hältst?
Ja, das ist der große Hörsaal. Der große Hörsaal zeichnet sich dadurch aus, dass er so richtig schön, wie man sich einen Hörsaal vorstellt, so nach unten geht. Ja, ich sitze dann ganz unten. Die obersten Reihen werden sicher von dem schönen Wetter heute genossen haben. Ich habe nur den Sonnenschein gesehen. Und nachdem man dann natürlich auch für Gleichberechtigung sorgt, habe ich die Jalousien runtergelassen. Nein, das braucht man natürlich, um die Beamer tatsächlich entsprechender Stärke zu sehen.
Warum du im Vorlesungssaal bist, auch darüber hören wir sicher später noch was. Wann hast denn du deine nächste Sendung?
Morgen Nacht von 22 Uhr bis 23 Uhr hier bei Radio Free FM 102,6, die Sendung zwischen E und U. Die Sendung mit der sinfonischen Blasmusik zwischen ernst und unterhaltsam.
Hast du schon alles vorbereitet?
Ja, ich weiß schon, was ich spielen werde. Ja, ich hatte letztes Mal noch ein bisschen Pech mit einem CD-Player und da ist noch ein Stück übrig, was ich unbedingt spielen wollte. Und dann habe ich eine ganz tolle Sinfonie Nummer 3 von James Barnes. Ja. Und wenn es dann ganz hinten raus noch ein bisschen Zeit ist, will ich vielleicht was mehr Klassisches spielen. Entweder wird es von Alfred Ried die armenischen Tänze, was moderner ist, oder noch ein bisschen älter von Schostakowitsch ein Stück.
Okay, du spielst nicht nur CD-Player, du spielst auch ein Instrument, ne?
Oh ja, eigentlich sogar mehrere. Ich habe in früher Jugend angefangen, Klarinette zu spielen. Das darf man nicht so sehr gewichten, denn das waren schon sehr frühe Anfänge davon. Dann habe ich eine Zeit lang Saxophon gespielt, auch ein Bariton-Saxophon. Das habe ich auch gespielt, als ich hierher nach Ulm gekommen bin. Da gibt es auch noch natürlich ein schönes Erlebnis dazu. Und inzwischen habe ich mich tatsächlich auch den tiefen Instrumenten verschrieben. Es gibt nicht nur Bassklarinetten, sondern auch Kontrabassklarinetten. Eine der wenigen Instrumente besitze ich selber davon. Also es gibt nicht so ganz viel Kontrabassklarinetten. Deshalb darf ich in verschiedenen guten, großen Orchestern mitspielen. Und bei uns in Pfahlheim spiele ich die Bassklarinette. Oder, wenn es drauf ankommt, natürlich auch da die Kontrabassklarinette.
Wenn dir vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, dass du eine eigene Radiosendung haben wirst, was hättest du geantwortet?
Wenn ich vor 5 Monaten jemand mir gesagt hätte, dass ich eine eigene Radiosendung haben werde, hätte ich gesagt, niemals. Wo könnte ich denn, wo dürfte ich denn? Und vor allem auch, welche Idee hätte ich denn zu einer eigenen Rundfunksendung? Für mich waren Rundfunksendungen bisher immer sehr professionelle, von ausgebildeten Leuten, klar an einem Sendeschema, festgemachten Sendungen davon. Also ich höre sehr gern Deutschlandfunk zum Beispiel oder auch Bayern Klassik oder ähnliches. Und das hat schon, ich sag mal, eine Ausstrahlung, dass das nur was für absolute Profis ist. Ja, und dazu zähle ich mich beileibe gar nicht. Deshalb hätte ich niemals gedacht, dass ich eine eigene Rundfunksendung haben darf.
Ja, und jetzt bist du auf dem besten Weg dahin, einer von uns Profis hier im Freien Radio zu werden und heute eben als Gast hier. Ich würde sagen, jetzt machen wir ein kleines bisschen Musik. Du hast natürlich auch Musik mitgebracht, da spielen wir später was von auf jeden Fall ein. Wir haben jetzt auf jeden Fall was im Player liegen von der Seafree Corporation, A Gentle Is Love im Sean Lee Ping Pong Orchestra Remix. Radio Free FM, Plattform heute, das Nähkästchen und heute zu Gast ist bei uns der Redakteur Harald Gerlach. Harald, fangen wir mal ganz von vorne an. Wo stand denn deine Wiege?
Also geboren bin ich gar nicht hier in der Ulmer Gegend, sondern in der Nähe von Heilbronn. Die kleine Stadt heißt Kleingartach, ungefähr 20 Kilometer westlich von Heilbronn. Dort steht mein Zuhause.
Da bist du eigentlich her. Ist dir die Blasmusik gleich in die Wiege gelegt worden? Haben deine Eltern auch Musik gemacht oder war es ein musikalischer Haushalt?
Ja, also mein Vater hat schon immer Musik gemacht. Ja, als junger Bursche sicher mit seiner Mundharmonika und dann auch später mit Akkordeon und so. Und dann hat er auch wirklich selber in dem gleichen, als er 1950 nach Kleingartach gekommen war, hat er in dem dortigen Musikverein Kleingartach mitgemacht und hat also bis zuletzt also Tuba gespielt. Und als ich dann groß genug war, hat er beschlossen, dass es für mich an der Zeit wäre, auch ein Instrument zu spielen. Und das darf man sich, also ich war da 9, ja, das darf man also 1970, darf man sich das alles als sehr kompliziert vorstellen. Denn heute würde man jemand wirklich eine Ausbildung geben, bevor er mitspielen darf. Er wäre in einer Musikschule, hätte also eine wirklich fundierte Ausbildung davon. Ich wurde damals gefragt, ob ich Noten lesen konnte. Ja, das konnte ich durch meine Blockflöte, die ich schon davor gespielt habe. Und dann hat man mir eine Grifftabelle gegeben für eine Klarinette, ja, wie man dann die einzelnen Finger zudecken müsste und so. Und wurde damit allein gelassen. Und nachdem ich alle Griffe auf der Klarinette gefunden hat, durfte ich mitspielen. Ja, also von Ausbildung keine Spur. Und das ist ein wirklicher Vorteil der heutigen Jugend, dass man das wirklich besser macht.
Ja. Das heißt, du hast dir im Prinzip autodidaktisch die Klarinette damals beigebracht?
Ja, kann man so sehen. Beigebracht, mehr schlecht als recht. Es hat sicher 5 Jahre lang gedauert, bis man mir mal erzählt hat, das, was du da als normalen Griff machst auf der Klarinette, wäre eigentlich ein Hilfsgriff, der richtige wäre so. Ja, aber okay. Das stand natürlich nirgends. Ja.
Also, aber dein erstes Instrument war die Blockflöte.
Ja. Das in der zweiten Klasse.
Hast du in der zweiten Klasse deine Nachbarschaft gequält?
Ja, das weiß ich nicht ich ganz genau.
So bei Blockflöte habe ich immer diese falschen Töne im Ohr, die glaube ich fast jeder aus irgendeinem Nachbarhaus kennt oder vielleicht aus der eigenen Familie.
Also es ist glaube ich so, dass man jedes Instrument ganz am Anfang ja sehr unperfekt spielt und durch diese Phase muss man durch. Und das ist auch das Schwierige in einer musikalischen Ausbildung. Weißt du, wenn du auf den Fußballbolzplatz gehst, dann darfst du sofort mitspielen. Einzige Anleitung, das ist der Ball, der Runde muss ins Eckige und du kannst mit den Füßen darfst du dagegen treten. Und dann kannst du mitmachen. Ja. Wenn du ein Musikinstrument spielst, dann brauchst du einen ganz langen Atem, bis du tatsächlich so weit bist, dass du wirklich mitspielen kannst. Ja, ein ganz wirklich großer Unterschied davon und viele haben diesen Atem tatsächlich nicht.
Das ist allerdings jetzt eine Sichtweise, die du ja eigentlich natürlich hast durch deine Orchesterbeteiligung. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Rock- und Popmusik nehmen, da ist es ja, funktioniert es da doch ein bisschen, es ist natürlich holperiger, ja, aber es ist, ich denke nur zurück an die Punkzeit, ja, beziehungsweise der Rock'n'Roll mit 3 Akkorden und schon machst du irgendwie Musik, ne? Ich meine, bei euch ist dann doch da ein anderer Anspruch da.
Ja, natürlich, also auch ich kann 3 Griffe auf der Gitarre, ja, und dann Marmor, Stein und Eisenbrich kann man dann schon mitspielen, ja. Das ist in einem orchestralen Umfeld völlig undenkbar. Ja, das Orchester hat irgendein Niveau und dieses Niveau muss man selber auch bieten, ja, dass man dort mitspielen kann und nicht nur die ganze Zeit frustriert rumsitzt.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also in diese Zeit, als du dann angefangen hast, aktiv Musik zu machen, also Richtung Orchester geblickt hast. Wie war da so dein sonstiges Umfeld? Du bist in die Schule gegangen, hast du Sport gemacht oder irgend sowas?
Ja, ich habe eigentlich keinen Sport gemacht. Ich habe ja Musik gemacht und auch das ist etwas, wo ich wirklich auch heute der Schule, wo ich herkomme, dem Gymnasium Eppingen, auch heute noch sehr dankbar dafür bin, dass es schon sehr früh ein Schulorchester gab, obwohl es kein musisches Gymnasium ist. Das war ein naturwissenschaftliches, sprachliches Gymnasium und trotzdem hat der dortige Musiklehrer ein eigenes Orchester aufgemacht und dort habe ich bis zu meinem 13. Schuljahr dort mitgespielt und dann kommt eine lustige Sache. Irgendwann haben wir, und nicht bloß ich, sondern festgestellt, dass das Schulorchester so toll war, dass wir ein Veteranenorchester gegründet haben. Dieses Veteranenorchester hat mit dem Schulorchester praktisch zusammengespielt. Irgendwann waren wir dann so bis Klasse 33 vorgerückt. Ja, also praktisch alle Jahrgänge zwischen mir und den aktuellen Schülern, Klasse 6, 5, haben dann im gleichen Orchester mitgespielt. Riesengroßes Orchester mit über 120 Mitspielern, haben ganz tolle Konzerte gemacht, ja, immer Filmmusiken gespielt. Und diese Filmmusiken, also man muss sich vorstellen, Eppingen hat 20.000 Einwohner, ja, da waren dann über 2.500 Leute in dem Zuschauerraum, ja, haben es zweimal spielen müssen. Also mich hat die Blasmusik und auch diese orchestrale Musik hat mich also schon mein ganzes Leben bisher begleitet und gebe ich auch nicht mehr auf.
Du sagst, Filmmusik habt ihr gespielt. Was hat man, das war Anfang der 70er?
Nee, das war in den 80er, eigentlich mehr in den 90er, war schon viel später. Okay. Also zwischen, wir haben natürlich die großen Disneys gespielt, also König der Löwen, Aladdin, als die mit den Filmmusiken rausgekommen sind. Wir haben natürlich auch gespielt Dinge, die zu Filmen gehören, wie Schindlers List, das Hauptthema davon, oder Jazz, also, oder dann etwas auch unbekanntere Sachen, Bohemian Rhapsody, das ist also eigentlich eine Transkription auf Blasmusik gewesen. Also da gibt es schon einen Haufen wirklich, wirklich tolle Filmmusiken, und Filmmusik ist ja dafür gemacht, dass sie ganz vielen Leuten Spaß macht zuzuhören, und das haben wir auch erkannt, es macht auch ganz viel Spaß, die zu spielen, und wenn man die dann spielt, kommen wirklich viele Leute, viel mehr Leute als in allen anderen Konzerten, wo ich später mal überhaupt gespielt habe.
Ja. Gehen wir nochmal zurück in die Zeit, die du vorher angesprochen hast. Warst du ein guter Schüler? Also jetzt mal unabhängig von der Musik.
Also es gibt sehr große, es gibt Fächer, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, in denen ich auch heute behaupte, noch gut bin, und die auch mein ganzes Leben bisher später dann begleitet haben. Das war Physik und Mathematik. Ja. Es gibt auch Fächer, wo ich heute kein Verständnis habe, dass sie überhaupt noch im Curriculum drin sind. Dazu gehört Latein, ja, da war ich sehr schlecht. Ja. Heute ein ganz klein bisschen mehr abgeklärt, denke ich, dass auch die Sprache Latein einen zu einer sehr guten Sprache erzieht, was ich damals aber bei weitem nicht so gesehen habe und auch nicht wirklich konnte. Also das war ein sehr schlechtes Fach von mir.
Hast du dann aber letztendlich auch nicht gebraucht, oder? Für dein späteres Fortkommen?
Nein, habe ich nicht gebraucht.
Von daher konntest du es getrost
abhaken. Also mit Klasse 11 habe ich mich dann von Latein verabschieden können und habe mich also ganz auf die naturwissenschaftliche Ausbildung und Vertiefung gestürzt. Ich meine, das war die Zeit, wo man wirklich diese Grund- und Leistungskurse in den Schulen hatte. Ja, und ich habe Mathematik und Physik Leistungskurs und alle naturwissenschaftlichen Grundkurse, die man belegen kann, Bio und Chemie und Astronomie. Den ersten Informatikkurs, den es überhaupt damals gab, guck, das war 80, da gab es noch keine richtigen Rechner, hat einen Lehrer, den ich heute noch sehr schätze, den Dr. Weiß vom Gymnasium Eppingen, hat damals einen Informatikkurs gehabt, ja, den ich damals besucht habe. Also ich habe mich da schon sehr auf die naturwissenschaftliche Seite geworfen.
Informatikkurs hast du mitgemacht, hast du Basic wahrscheinlich gelernt, oder?
Damals habe ich Basic gelernt, damit hat man angefangen. Der erste Rechner, den wir an der Schule hatten, war ein Commodore PET 2001, ja, alle zu zuhören, 8 Kilobyte, ja, Hauptspeicher, nicht Mega oder was auch immer. Und da musste der ganze Code reinpassen. Damit haben wir auch verschiedene Programme geschrieben. Ja, das erste Programm, was ich geschrieben habe, war ein Lottozahlengenerator. Hat natürlich trotzdem nichts gewonnen.
Schade eigentlich, ne?
Aber deshalb, also so hat es meine naturwissenschaftliche Ausbildung angefangen.
Parallel dazu immer aktiv Musik gemacht. Wie es dann nachher weiterging, wie du dann Richtung Studium gegangen bist und wie es auch musikalisch weitergegangen, das hören wir nach der nächsten Musik. Jetzt hast du was rausgesucht, und zwar, du hattest mir erzählt, das war, glaube ich, das erste Stück, das du in deiner Sendung gespielt hast.
Das erste Stück, das hat auch eine Botschaft, das heißt Godspeed. Godspeed, so wie viel wie gute Reise, viel Glück. Das habe ich mir für meine eigene Sendung gewünscht, ja, dass ich also viel Glück dabei habe, dass es ein gutes Vorankommen damit gibt. Und dieses Godspeed von Stephen Melillo, ich kenne auch den Komponisten persönlich davon, das drückt es sowohl im Titel als auch in der Musik aus. Und deshalb hören wir das, habe ich das damals als erstes Stück genommen, und das hören wir jetzt auch wieder.
Großes Kino hier in der Plattform. Danke. Schön. Live-Aufnahme war das?
Das war eine Live-Aufnahme hier von dem Symphonischen Blasorchester in Ulm. Ja. Das SBU hat hier im hier in einem Kongresshalle vor einigen Jahren dieses Stück gespielt und die CD ist da wohl als Live-Aufnahme entstanden und weil mir das Stück auch gut gefällt, habe ich das also damals gekauft.
Zu Gast bei uns in der Plattform hier im Nähkästchen, Harald Gerlach von der Sendung Zwischen E und U. Harald, wir haben ja zuletzt über deine Schulzeit, über den, über Gymnasium war es, ne? Gymnasium. Über das Gymnasium gesprochen. Na, war das Gymnasium irgendwann vorbei? Hast du dann schlagartig den Ort verlassen oder wie ging es weiter?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe mich darum beworben, Offizier in der Bundeswehr zu werden. Und dort findet die zentrale Ausbildung in Fürstenfeldbruck. Und danach, da kann man sich raussuchen, an welcher Universität man studiert. Es gibt zwei Stück, einen in Hamburg und einen in München. Und München war näher zu Hause. Außerdem gab es die Elektrotechnik auch in München. Ja, das heißt also, ich bin mit wehenden Fahnen nach München gezogen und habe dort an der Universität der Bundeswehr Elektrotechnik, um genau zu sein, Nachrichtentechnik studiert.
Das ist interessant. Du hast also während deiner Bundeswehrzeit dein Studium absolviert.
Ja.
Gibt es das heute so auch noch war das eine Besonderheit der Zeit?
Nein. Das gibt es heute auch noch. Alle Offiziere besitzen das Ziel davon, dass man ihnen eine akademische Ausbildung gibt. Ja, und diese akademische Ausbildung in Form eines Studiums wird allen Offizieren heute angeboten. Das heißt also, man hat extra Universitäten dafür, diese zwei Stück, in Hamburg und in München. Und dort studiert man. Man wird auch, das ist Dienst, also man ist dort also schon bezahlt, ja, und hat also den einzigen Auftrag, ja, sein Studium zu absolvieren, damit da keine Langeweile aufkommt, ist es die Universität, die nicht in Semestern studiert, also zwei Stück, sondern drei pro Jahr hat Trimester. Mhm. Damit wird der zeitliche Druck höher, aber man wird ja auch dafür bezahlt.
Mhm. Das heißt also, du warst wohl dein Zeitsoldat in dem Moment, weil sonst würde das wahrscheinlich ja nicht funktionieren.
Nein, ich war 12 Jahre
bei der Bundeswehr. Kann nur blöd einer fragen, der Zivildienst gemacht hat, ne? Weil ich kenne mich da nicht aus. Gut, 12 Jahre warst du bei der Bundeswehr. Hast du da auch Musik gemacht?
Ja, natürlich.
Während du bei der Bundeswehr warst?
Ich habe eigentlich immer dieses Orchester, von dem ich vorhin gesprochen habe, was mit der Schule zu tun hat. Ja, ich war ja dann schon ein bisschen von der Schule weg, aber also diese Zeit war nach meiner Schulzeit und danach, also direkt halt während meiner Bundeswehrzeit, und damit habe ich auch den Kontakt zu meinem Heimatort gehalten.
Wie darf ich mir den Harald denn vorstellen in der Zeit, wie er in München studiert hat? Hat er ein klassisches Studentenleben geführt oder hat dich die Bundeswehr so weit zur Ordnung gezwungen, in Anführungszeichen, dass da so für dieses Studentenleben gar keine Zeit blieb?
Also, wie sage ich das vorsichtig, ohne mich an irgendeiner Stelle also angreifbar zu machen?
Ich will dich nicht
angreifen. Nein, also die Studenten der Universität der Bundeswehr unterscheiden sich in nichts, ja, von den Studenten, die an der TU oder studieren. Wir waren damals nur Männer. Ja. Frauen gab es damals in der Armee noch nicht. Und der Tagesablauf ist ein bisschen strukturierter. Ja. Also wir haben keine Vorlesungen, die man sich selber zusammensuchen muss, sondern es gibt einen kollisionsfreien Stundenplan. Ja. Dass also tatsächlich man nicht überlegen muss, gehe ich in die Vorlesung oder gehe ich in eine andere. Also die Struktur ist ein bisschen besser durchdacht wie an vielen freien Universitäten. Ja. Es ist auch eine, ich sag mal, kleinere Gruppe. Wir waren so in der Klasse von 100, gegen Ende vielleicht noch gerade zu 100. Wir haben Studenten, die in einer Lerngruppe waren. Das heißt, man hat sehr viel engeren Kontakt dazu. Und auch die Kameradschaft davon existiert natürlich. Was die Universität der Bundeswehr ein bisschen mehr ausmacht wie andere Universitäten, wir haben einen Campus dort. Ein Campus, das heißt, wir leben tatsächlich an der Universität in eigenen Wohnheimen dazu, mit eigener Bude, mit allem, was dazugehört. Also man braucht sich wir haben eine Mensa, die Frühstück, Mittag, Abendessen macht. Ja, man braucht sich also um die Peripherie nicht kümmern. Etwas, was mir meine eigenen Studenten heute immer wieder erzählen, dass sie an dieser Stelle hart arbeiten müssen oder noch im Hotel Mama wohnen. Mhm. Also den Unterschied gibt es schon wesentlich. Und dadurch, dass man so, ich sag mal, so fokussiert Ja, also man lebt die ganze Zeit auf dem Campus, hat man natürlich eine, ich sag mal, höhere Verbindung zum Studium selber. Was ich heute auf keinen Fall mehr missen möchte.
Du warst also, hast da dein Studium gemacht? Wie lange war
das
Studium?
Das waren drei Vierteljahre.
Zehn also tough durchgezogen. Ja. Und dann warst du am Schluss, dann, welchen Grad oder was
ja,
hast du?
Ja, dann ist man als Dienstgradleutnant und dann übernimmt man im militärischen Dienst dann eine Aufgabe. Ich wurde Zugführer eines Radargerätezuges in einer Ortschaft, die hier unten garantiert niemand kennt. Ist in der Nähe von Siegen, das kennt man schon nicht. Die Stadt, das Dorf dort heißt Erntebrück. Ja, Erntebrück. Und das ist also in the middle of nowhere.
Du wirst
dort
lachen, ich kenne es tatsächlich.
Nein, das kann nicht sein.
Doch, weil ich einen guten Bekannten im weiteren Familienkreis hatte, der genau dort stationiert war.
Oh, schlimm.
Und zwar war Radar-Controller.
Ja, das ist interessant. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich längere Zeit mit diesem Erntebrück gehadert habe und es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich einen Karlauer, also den einzigen Karlauer, den ich überhaupt generiert habe, ja, du erinnerst dich, wo Erntebrück liegt. Was ist schlimmer als verlieren? Siegen.
Okay, gut. Also so viel zu dem Thema Out in the Country. Also wie gesagt, Erntebrück muss man nicht kennen. Nee, auch nur per Zufall. Ich habe da als Kind dann ein paar Mal mit meinem guten Freund zusammen Urlaub gemacht, weil da eben der Jürgen dort war. Und der ist dann nach Schleswig-Holstein hoch und dann sind wir nach Schleswig-Holstein in Urlaub. So geht das eben. Ja. Nach Erntebrück, was passierte dann?
Ja, dann war meine aktive Bundeswehrzeit zu Ende. Ja, ich habe dann meine Promotion gemacht. Ja, ich habe schon während meiner Bundeswehrzeit angefangen, mich wissenschaftlich zu beschäftigen. Das war dann 1994, war ich mit der Bundeswehrzeit dann fertig und habe dann an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg, dort waren meine wissenschaftlichen Wurzeln und dort kannte ich noch genügend viele Leute. Dort habe ich dann meine Promotion angefangen und in dem Institut für Physik bei Professor Eisele und Dr. Becker, meinem eigentlichen Doktorvater, habe ich dann promoviert.
Ja, und jetzt bist du inzwischen in Neu-Ulm gelandet. Was war denn die nächste Station, oder?
Ja, noch nicht ganz. Im Gegensatz zu dem bezahlten Zeit während dem Studium musste ich ein ganz klein bisschen Geld verdienen während meiner Promotion. Ich hatte damals keine Stelle und habe dann bei einer Softwarefirma erst ein bisschen unterrichtet. Auch das ist etwas, was mich heute nach wie vor begleitet, das Unterrichten. Ja, das hab ich da schon wirklich auf professionell gemacht. Und ja, dann bin ich, nachdem ich also bei dieser Softwarefirma längere Zeit ja, in der Trainingsabteilung war, wo ich auch heute noch gute Freunde zu meinem wirklich engeren Freundeskreis zähle, habe ich gesucht, ja, eine Arbeitsstelle und bin also hier nach Ulm zur EADS gekommen und habe dort, ich habe da vorhin erzählt, dass ich Radargerätezug geführt habe und die EADS suchte damals einen Systemingenieur für Radargeräte, ja, der musste promoviert haben, musste Elektrotechnik studiert haben und wenn es ging, soll er auch noch bei der Bundeswehr gewesen sein. Sie hätten auch hinschreiben können, wir suchen den Harald, ja. Und ich habe mich dann dort beworben, ja, und bin auch tatsächlich also mit völlig unproblematisch dann dort eingestellt worden, was ich mich heute auch noch sehr freue, großer Glücksfall, hier nach Ulm gekommen zu sein und habe dann bei der EADS mich mit Radargeräten beschäftigt. Diesmal ein fliegendes Radargerät, ja, das APG 65, was in der Phantom mitfliegt.
Ja, und so bist du also nach Ulm gekommen und was du denn heute so in Ulm treibst, wie dein musikalisches Umfeld heute so aussieht, das hören wir nach der nächsten Musik. Ich habe jetzt im Player liegen hier Military of the Heart von Naked Lunch. Die Plattform heute zu Gast ist unser lieber Harald von der Sendung zwischen E und U. Harald, Jetzt haben wir zuletzt darüber gesprochen, wo Erntebrück ist, wo du studiert hast, wie es dazu kam, wie du dann letztendlich nach Ulm gekommen bist. Jetzt bist du in Ulm. Wie lange bist du jetzt in Ulm?
Ich bin etwas, glaube ich, jetzt 13 Jahre hier in Ulm.
Doch auch schon, die Zeit vergeht.
Schon ein
bisschen. Ende der 90er.
Ja, 99 bin ich hierher gekommen und das ist, also damals gab es noch ganz wenig Internet, das muss man sich auch vorstellen. Ja, also ich war 94 zum ersten Mal im Internet, da war es ganz frisch, ja, da musste man noch gar nichts damit anzufangen. Und 99 war ich hier und habe natürlich über das Internet versucht rauszufinden, wo ich denn Musik machen könnte. Mhm. Und dort habe ich vom Bayerischen Blasmusikverband habe ich dann jemanden gefunden und der fragte dann so, und welches Musikinstrument spielst du? Und damals habe ich Baritonsaxophon gespielt, habe volle Überzeugung, spiele Baritonsaxophon. Da sagte er, dann kommst du am besten zu uns, zu dem Musikverein Pfahlheim. Ich wusste damals noch nicht, wo Ulm liegt, aber wo Pfahlheim liegt, beim besten Willen noch nicht. Und hat gesagt, wir proben dienstags von 19.45 Uhr bis 22 Uhr. Und seitdem habe ich dienstags abends einen Termin von 19.45 Uhr bis 22 Uhr, Musikverein Pfahlheim, die Probe. Und habe dort wirklich eine große Heimat für meine Musik und auch für mich selber gefunden.
Die Kapelle Pfahlheim, Orchester Pfahlheim, wie ist
das
korrekt?
Es heißt Musikverein
Pfahlheim. Musikverein Pfahlheim, okay. Verein, wie groß ist der?
Also wir haben so in der Klasse von 60 Musikern, ja, die schon wie alle Musikvereine, ja, sicher seine Wurzeln in der traditionellen Musik hat. Ja, aber der Dirigent, mit dem ich also groß geworden bin, Klaus Schlander, der die letzte E&U-Sendung mit mir zusammen gemacht hat, der hat schon sehr früh erkannt, dass es tatsächlich eine neue Richtung in der Blasmusik gibt, diese symphonische Blasmusik, und hat es über seinen Dirigat auch tatsächlich und seine Stückeauswahl über die ganzen Jahre hinweg weiter forciert. Klar haben da auch einen Marsch gespielt und wir spielen auch Polkas, ja. Aber die Konzerte selber sind symphonische Blasmusik und die dann, also vor ein paar Jahren haben wir den Dirigentenwechsel gemacht zu einer Irene Anda, die dirigierend von Blasmusikorchestern studiert hat. Mhm. Ja, und die hat es natürlich weiter forciert, wirklich forciert. Sie ist Schülerin von einem Kollegen, Professor Hamers, ja, der Papst für Blasmusik dirigieren hier in Süddeutschland, vielleicht in ganz Deutschland. Und hat natürlich die Ausrichtung weiter immer Richtung symphonische Blasmusik gemacht. Und wenn man mal in so einem Orchester mitspielt, ja, dann gibt es so mit der Zeit dann halt auch Dunstkreis. Ja, dann wird mal gefragt, könntest du nicht mit einer tollen Klarinette mal bei uns mitspielen? Und ich kann da immer schlecht Nein sagen, weil ich das so gerne mache. Ja, und so habe ich zum Beispiel in Kontakt zu dem wirklich tollen Projektorchester Südwind gefunden, was ich jetzt schon viele Jahre mitgespielt habe. Oder halt auch in anderen, also ich habe auch schon Wangen mitgespielt. Also da gibt es so ganz viele wirklich, wirklich gute. Hier in der Umgebung gibt es wirklich gute Klangkörper, die sich wirklich in diese Richtung der symphonischen Blasmusik entwickelt haben und nicht diese dicke Backenmusik spielt, die ich mitspiele, ja, wenn es gar nicht anders geht. Nämlich, das gehört auch zum Repertoire dazu, was aber nicht wirklich mein Hauptlieblingsstücke und Richtung darstellt.
Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Du hast es gerade so angeschnitten, so mit dem ich nenne es jetzt mal plakativ Ausleihen. Ja. Ist das dann so, Orchester in Wangen, egal jetzt, hat ein Konzert und dazu zu einem bestimmten Stück oder zu mehreren bestimmten Stücke fehlen die und die und die Instrumente, die sie gerade aktuell selber nicht belegt haben, dann fragen sie einfach mal rum, wer könnte denn
wer bei kennt uns? Wer kennt einen, ja, der so diese Instrumente spielt? Ja, irgendjemand, ja, alle kennen sowieso alle oder kennen mindestens einen, der einen kennt, den man dann fragen könnte. Und so ist kennt man dann wirklich, also ich meine, du brauchst auch immer einen Kontrabass. Ja? Kein Mensch spielt in der Blasmusikkapelle Kontrabass, also leihst du den aus oder die Harfe oder so, gerade für symphonische Blasmusik kommt man ganz schlecht ohne solche speziellen Instrumente aus. Wir haben schon eine Celesta von Stuttgart aus herbeigekarrt, ja, um für ein winziges Stückchen in einem Stück, also halt eine richtige Celesta da zu haben. Und Und so, also mit der Zeit, also man kennt sich halt, ja, und dann wird halt gefragt und hast du Lust? Und wenn man dann in seinem Terminkalender reinguckt und Zeit und Geduld hat und auch die Musik einem Spaß macht, dann kommt man fast nicht drum rum, ja zu sagen, ja, selbstverständlich spiele ich mit.
Harald, was ist deine Celesta?
Es hat erstmal eine Klaviatur, ja, und innen drin sind Metallplatten, die angeschlagen werden. Also der typische Schulgong, ja, den kann man auf einer Celesta spielen.
Das klingt eigentlich eher wie ein Instrument von den einstürzenden Neubauten.
Das weiß ich nicht.
Es klingt sehr metallisch.
Nein, es ist es, aber es macht Ding, also richtig Ding, Dong, Deng, Dong.
Okay, ja, das wird bei manchen Stücken eben, hat das der Komponist reingeschrieben, genau, in die Partitur.
Auf eine Celesta.
Gut. Wie ist das Verhältnis zwischen Auftritte und Proben beim Orchester?
Also wir proben einmal in der Woche. Ja, also die Musikverein Fahlheim probt einmal in der Woche. Und wir haben ein feststehendes Konzert. Das ist immer am Ende vom November, ja, das Jahreskonzert. Immer letztes, manchmal vorletztes, meistens letztes Wochenende im November. Und es gibt manchmal Jahre, wo wir zwei Konzerte haben, dieses Jahr zum Beispiel. Und wir haben am 21.04. haben wir das nächste Konzert, ja, wo wir ein bisschen nicht symphonische Blasmusik spielen. Da geht es ein bisschen Richtung ABBA, ja, also die von dem aus dem Radio kennt, ja, transkriptiert für Blasorchester. Und das ist unser nächstes Konzert. So funktioniert ein Musikverein. Dazwischen drin gibt es eine unendliche Anzahl von restlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Gartenfest, ja, wo wir natürlich auch spielen, ja, wo wir dann auch auf anderen Festen spielen. Ja, wir haben vor 2 Jahren waren wir auf einem Wettbewerb, ja, den wir auch gewonnen haben. Und so weiter und so fort gibt es schon. Also, aber das sind die zwei zentralen wirklich Konzerte und zwei Auftritte davon. In diese Projektorchester, Südwind habe ich vorhin schon mal angesprochen, ja, da trifft man sich 2 Wochenenden vorher, probt Freitag, Samstag, Sonntag und am letzten Tag ist dann tatsächlich das Konzert. Ja, das sind diese Projektorchester, die sehr kurzfristig zusammengestellt sind für diesen einen Event davon.
Klingt ganz schön ansprechend. Was machst du sonst noch in deinem Leben aus? Nichts oder unterrichten und.
Also ich habe eine Professur an der Hochschule in Neu-Ulm, ja, die, deshalb komme ich vorhin, wo ich gesagt habe, ich war beim Unterrichten, also das ist mein Hauptberuf davon. Und dann gibt es natürlich noch es gibt natürlich noch ein anderes Hobby, ich bin auch noch Funkamateur, ja, wo man sich mit Technik beschäftigt. Auch das ist etwas, was ich im Rundfunk sehr spannend finde. Ja, also nicht nur vor dem Mikrofon sitzen, sondern auch die Technik im Rundfunk finde ich natürlich sehr spannend. Und ja, natürlich gibt es auch noch Familie. Also ich habe Frau und 2 Kinder, Tochter mit 8,5, Sohn mit 5,5. Ja, die gibt es natürlich auch noch. Also mein Terminkalender ist leider immer etwas voller, wie ich mir den selber wünsche. Aber ich glaube, das ist bei allen Leuten auch so.
Wollen die Kinder auch Musik machen?
Ja.
Sind da schon Ambitionen da?
Aber natürlich. Simona hat lange Zeit jetzt Geige gespielt und hat aber jetzt auch entdeckt, dass Klavier irgendwie ganz toll ist. Ja. Und Sandro als der typische Nachmacher musste das natürlich der Simona alles erstmal nachmachen. Was manchmal, also ein ganz klein bisschen, du hast vorhin gesagt, also Geige für Early Beginners, also so die ersten Unterrichtseinheiten, ist auch für den Zuhörer schon sehr anstrengend. Aber ganz ehrlich, du kannst das nur durch Üben erreichen.
Da gibt es auch so einen schönen Spruch von Wilhelm Busch, war der, glaube ich. Ja. Egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal Musik. Du hast nochmal was rausgesucht. Und zwar dieses Mal keine symphonische Blasmusik, sondern Reinhard May. Warum den Reinhard May?
Reinhard May, also das hat mit dem Kontakt dazu tun, wie ich zu Radio Free FM gekommen bin. Und zwar, es gab im Roxy hier einen Science Slam. Und im Science Slam durften alle, die mitgemacht haben, nachher noch meine Rundfunksendung, wurden sie eingeladen. Ich habe damals über Kryptographie erzählt Und natürlich musste man auch für diese Rundfunksendung, die dann zum Science Slam dazu gemacht war, habe ich ein bisschen Musik mitgebracht. Und dieses Sei wachsam von Reinhard May ist ein bisschen auch Tendenz in meinem Vortrag vom Science Slam gewesen. Seid wachsam, passt auf mit euren Daten, seid nicht zu vertrauensselig davon. Ja? Und deshalb habe ich das damals mitgebracht. Und ich finde, das ist auch etwas, was, glaube ich, heute ganz gut passt.
Free FM. Genau, da sind wir und wir sind schon fast wieder am Ende dieser Stunde. Wow, Harald, es ist Wahnsinn, ne? Du hast gerade selber gesagt, so eine Stunde geht schon im Radio sehr schnell um. Ne?
Das ist wohl wahr. Ich muss mir immer überlegen, welches Stück spiele ich oder welche Stücke spiele ich und dann ist so eine Stunde ist immer sowas von ruckzuck rum.
Ja, bei deinen Stücken sowieso, die sind ja immer doch auch deutlich weiter. Wie gesagt, morgen hast du gesagt,
morgen ist die nächste Sendung. Wir spielen ein Stück auf jeden Fall. Das ist diese Symphonie von Nummer 3 von James Barnes und das andere ist wahrscheinlich From These Ashes, was mir letztes Mal missglückt ist. Ja, aber da ist dann noch ein bisschen Bedarf, das zu hören.
Ja. Kurz und knappe Fragen. Kannst du dich noch an deine erste Schallplatte erinnern?
Ich hatte nie eine Schallplatte.
Das war jetzt blöd. Was hast du denn gehabt? Kassettenrekorder?
Ich habe Kassettenrekorder gehabt, ja, sehr früh. Ja.
Also immer nur eigene Tapes zusammengestellt?
Ja. Wie man sich's vorstellt, aus dem Rundfunk aufgenommen. Mhm, ja.
Okay. Was hast du gehört, wie du deinen ersten Kassettenrekorder bekommen hast oder besessen hast?
Ich habe den wirklich, ich habe den geschenkt bekommen, war ein Ostergeschenk von meinen Eltern. Und Reinhard May dürfte einer der ersten Komponisten gewesen sein, den ich auch tatsächlich wirklich öfter gehört habe. Also von ihm war damals Über den Wolken oder Freitag der 13. oder Annabelle und so. Das sind also Dinge, die erst meiner Jugendzeit ganz präsent sind.
War das die Zeit von dem Album Icarus, ne?
Ich glaube ja.
Ja, genau. Dein größtes musikalisches Vorbild ist?
Der Steven Melillo hat einen wirklich einen hohen Wert bei mir, denn er ist Physiker und hat sich danach Richtung Komposition und Dirigat entwickelt. Und seinen Stücken merkt man das an, dass das nicht nur komponiert ist, sondern dass da auch ein Physiker dran sitzt.
Physik jetzt in dem Fall. Ich habe immer gedacht, in der Musik ist auch so viel Mathematik.
Ja, also gut, wenn du einen Physiker fragst, ob das Mathematik ist, dann würden die wahrscheinlich schon ja sagen. Ja, also das, was er macht, hat tatsächlich besitzt einen konstruktivistischen Fundament. Ja, also er macht nicht irgendwas aus irgendwelchen Empfindungen heraus, sondern tatsächlich immer auch aus diesem Konstruktivismus. Und ich denke, das merkt man diesen Stücken, dieses Godspeed, merkt man das an, dass da nicht nur unterhaltsam, sondern auch tatsächlich Struktur drin ist.
Wen würdest du gerne mal live erleben, den du noch nie gesehen bzw. gehört hast?
Ich habe mit den ganzen, habe ich eigentlich schon live zu tun gehabt. Also sogar Vihu de Menuhin hat schon mal ein Konzert für mich gegeben. da bin ich im Moment ein bisschen am Schwimmen davon, mit wem wird
also
ich denke noch ein bisschen drüber nach.
Du hast auf jeden Fall schon vieles gehört und gesehen. Was war das schönste Konzert? Hattest du dich jetzt, oder wo du sagst, so, wow, das ist mir so wahnsinnig hängen geblieben?
Also das war sicher in München im Herkulessaal. Ja, während meiner Promotionszeit habe ich natürlich auch Musik gemacht und dort auf der Bühne mit vielen anderen Musikensemblen sitzend, ja, für Münchner symphonische Blasmusik mit dem Musikverein aus St. Perlach zu machen, das war sicher ein Highlight.
Harald Gerlach, seines Zeichens, du bist Professor.
Ja, Professor Doktor.
Professor Doktor, so rum. Mhm. Harald Gerlach, hier bei uns beim Radio bist du einfach Harald, der zwischen E und U macht. Das war jetzt eine Stunde Plaudern aus dem Nähkästchen. Ja. Ich fand es sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und das Spiel mal umgedreht mitgemacht hast.
Aber natürlich, das macht doch immer Spaß, im Rundfunk zu sein.
Er darf es morgen schon wieder sein. Das war die Plattform am Nachmittag. An der Technik war der Christian Hütter. Der hat auch die Musik ausgesucht, die der Harald nicht ausgesucht. Mein Name ist Rainer Markus Walter. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Harald, magst du dich auch noch verabschieden?
Ich bedanke mich für die Einladung. Wie gesagt, alle, die E&U hören sollen, morgen Nacht 22 Uhr bis 23 Uhr. Und zum Schluss noch ein bisschen sehr Klassik von Schostakowitsch, die Symphonie Nummer 9, bis die Stunde rum ist.